deinen Segen und um deine Gnade, dass du meine Worte heute führst und leitest, Herr, dass ich das spreche, was du mir eingegeben hast in mein Herz. Dass hier nicht meine Worte gesprochen werden, sondern deine, Herr. Und ich bitte dich, dass nur diese Worte, die von dir kommen, gehört werden in Jesu Namen. Amen. Wo ich mir so Gedanken gemacht habe, was soll ich denn wohl am 26. September so predigen, habe mich ein paar Dinge so inspiriert. Das eine war die Predigt von vor 2 Wochen von der Ruth, wo sie gefragt hat, wie geht denn die Bibel an? Was sind denn die ersten 3 Worte in der Bibel? Wer weiß es? Am Anfang schuf Gott, genau. So geht es erstmal los. Das zweite, wo ich so drüber nachgedacht habe, war dann im August, hatte ich ja gepredigt über den Leitvers, wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das hat mich auch noch so ein Stück weit weiter beschäftigt, wo ich nachgedacht habe und so denke, wie können wir den Glauben in den Alltag mitnehmen? So jeden Tag, was macht der Glaube im Alltag bei uns, in mir? Und was kann uns dabei helfen, das einfach mit reinzunehmen? Wie können wir den Glauben in den Alltag reinzunehmen? Und der heutige Leitvers ist im 2. Mose, im 20. Kapitel, notiert die Verse 9 und 10. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Das 3. Gebot. Da kann man den Fokus jetzt zunächst mal auf 2 Dinge lenken. Das eine ist, wie ist es eigentlich mit dem Sabbat? Warum dürfen die Juden da hier nur so und so viele Schritte gehen? Warum gibt es kein offenes Feuer und viele andere Dinge? Wie ist es mit den Sabbatregeln und dass wir auch ja den Sabbat einhalten und dass wir am Sabbat, am Sonntag für uns hier, dass wir ja keine Arbeit tun? Das ist der eine Punkt, der eine Fokus, wo man drauf legen kann. Der andere Fokus, wo man aber drauf legen kann, ist der erste Teil von diesem Vers. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Wie ist das eigentlich mit diesen Dingen? Das ist eigentlich viel wichtiger, weil der Sabbat ist ein Tag und das andere sind 6 Tage. Also von der Menge her, es geht ja mal auch um diese 6 Tage. Und es wäre ja irgendwie uncool, wenn die ersten 2 Gebote von unseren 10 ganz, ganz wichtig sind. Und vom 3. Gebot schauen wir uns nur den 2. Teil an. Also Sabbat ganz wichtig. Aber hier steht dann auch, 6 Tage sollst du arbeiten und was tun? All deine Arbeit tun. Schaffe. Erst einmal schaffe. Vielleicht, ja, der eine oder andere sagt, vielleicht hat sich der Herr auch hier ein bisschen getäuscht. Andersrum wäre doch viel besser. Oder? 1 Tag schaffe und 6 Tage erstmal nichts tun. 6 Tage Sabbat. Das wäre gut. Das wäre schon sehr förderlich für unsere Work-Life-Balance, oder? Ah, genau, da haben wir es wieder, die Work-Life-Balance, die ist ja ganz, ganz wichtig. Manche sagen dann auch, ach, weißt du was, eigentlich träume ich von einem richtig guten Lottogewinn, dann hat sich das nämlich mit dem Hamsterrad sowieso erledigt. Ich spiele immer schön Lotto und dann mache ich den großen Lottogewinn und dann, nein. Also, dass Gott so versorgt, das wissen wir ja. Das ist nicht so. Mit einem Lottogewinn versorgt Gott nicht. Da glaube ich auch dran. Andere haben dann jede Woche ganz klar am Montag schon ein klar ausgerufenes Ziel. Ist der Freitagnachmittag, oder? Montag früh in den Stollen rein, Freitag, je nachdem, wann dann der Hammer fällt, und bei den einen um 12, bei den anderen dann am Nachmittag um 4 oder irgendwie so dazwischen. Das ist das Ziel der Woche. Nein, so soll es ja auch nicht irgendwie sein, oder? Dass man nur dann ab Freitag um 12 Uhr zu leben beginnen, dass man dann endlich mal was machen kann, was man mag, oder? Soll das das Ziel sein? Andere, die dann so in Richtung Ende des 2. Lebensabschnitts gehen, also dann klares Ziel in Richtung Rente, die sagen, oh ja, dann kann ich endlich mal tun, was ich mag. Dann ist endlich mal zu Ende mit dem Stollen. Ja, nicht immer bloß schaffer, schaffer. Dann geht mein Leben erst richtig los. Gibt es ja auch ein Lied dazu, oder? Mit 66, dann geht's richtig los. Soll das das Ziel sein? Ist das unser Ziel? Was sagt uns eigentlich denn die Bibel? Ich habe da mal eine Stelle herausgepickt. Also die Bibel sagt da ganz viel über das Thema Arbeit. Ich mag mal eine Stelle herauspicken in Kolosser, im dritten Kapitel, die Verse 22 und 23. Kolosser 3, 22. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren in jeder Hinsicht. Tut es aber nicht nur, wenn ihr gesehen werdet, um euch anzubiedern, sondern gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor dem Herrn im Himmel habt. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Arbeiten als ein Gottesdienst? Arbeiten für den Herrn? Nicht nur am Sonntagmorgen Gottesdienst machen, sondern auch am Montag in der Früh Gottesdienst machen? Wenn am Montag früh um 6 oder so der Wecker klingelt, bing, jetzt ist erstmal Gottesdienst. Wenn der Schüler seinen Aufsatz schreibt, dann schreibt er den Aufsatz als Teil seines Gottesdienstes. Aber gehen wir nochmal zurück zum ersten Satz in der Bibel. Wie war der? Der erste Satz. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Also was hat Gott gemacht? Er schuf was. Er hat gearbeitet. Für uns Schwaben ganz, ganz prächtig. Schaffer, Schaffer. Gott schuf, also müssen wir auch Schaffer, Schaffer. Wir denn ein Schaffer, Schaffer, Häuslerbauer. Und Gott, Schaffer, Schaffer, die Erde erschaffen. Und alles, was da drauf ist, und hat den Menschen erschaffen. So hat Gott begonnen. Soll das auch für uns gut sein? Und wie war das eigentlich so im Paradies dann, wo Gott die Erde geschaffen hat? Wo er was geschaffen hat und dann war das im Paradies. Und wenn man dann die Kinderbibel, da erinnere ich mich immer so, die ersten Seiten so aufschlägt, dann sieht man Adam und Eva. Das sieht man da im Paradies drin. Und was machen die zwei da? Nix. Die machen erst einmal gar nichts. Die sitzen da und freuen sich einfach nur am Garten Eden. Die sitzen da und schauen sich den Apfel an oder pflücken sich eine Traube, die streicheln den Löwen, oder? Das ist doch cool. So stellt man sich das Paradies vor. War es denn wirklich so? Ja, ein Teil davon war schon so, klar. Aber die zwei hatten auch einen Auftrag bekommen. Die haben einen Auftrag bekommen. 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um was zu tun? Um ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Wir haben also eine Aufgabe gehabt. Aber vielleicht war deren Blickwinkel ein bisschen ein anderer von Adam und Eva. Was ist denn eigentlich eine Aufgabe? Was ist denn eigentlich mein Job, was ich hier tun soll? Die hatten die Aufgabe, den Garten zu bebauen, haben also vielleicht auch irgendwas gepflanzt. Adam hatte die Aufgabe, und das finde ich mal schon eine echte Herausforderung, Gott hat ja jedes einzelne Tier vor ihn gestellt und hat gesagt, gib du ihm mal einen Namen. Und das finde ich ja mal schon eine Riesenaufgabe, ein Riesenjob. Du sollst jetzt jedem Tier einen Namen geben. Also ich finde, das ist eine große Aufgabe. Und die beiden haben also auch was getan im Paradies. Aber vielleicht war der Blickwinkel ein bisschen ein anderer. Mussten einfach mal was tun. Interessant finde ich auch, im Hebräischen bedeutet oder heißt das Wort für Arbeit Avad. Avad. Aber dasselbe Wort verwendet man auch, wenn man davon spricht, Gott zu dienen und Gott anzubeten. Avad. Avad, also einerseits arbeiten und andererseits Gott zu dienen und Gott anzubeten. Wenn wir Gott anbeten, wenn wir in der Anbetung sind, dann sage ich, und ich glaube, ihr seid einig mit mir, dass dann ein Stück Himmel auf Erden kommt, wenn du in der Anbetung bist. Dann hast du eine gute Gemeinschaft und du hast eine gute Zeit mit Gott. Wie wäre das jetzt, wenn unser Avat auch Avat ist? Weißt du, wenn während deiner Arbeit ein Stück Himmel auf Erden kommt, wenn durch deine Arbeit, durch die Aufgabe, durch das, was wir tun, ein Stück Himmel auf Erden kommt. Wie wäre das? In der Bibel gibt es einen jungen Mann und den schauen wir uns heute mal mit diesem Blickwinkel etwas genauer an. Und er machte auch, aber der hat eine bestimmte Arbeitsauffassung und die Bibel schreibt, dass er wegen dieser Arbeitsauffassung, die er hatte, dass ihn genau deswegen Gott so stark gebrauchen konnte. Er ist einen total erstaunlichen Weg gegangen. Und da pickt man uns einfach mal nicht seine ganze Geschichte, weil da könnte man ganz oft und ganz lang und stundenlang darüber predigen, wenn wir uns seine ganze Geschichte anschauen. Aber schauen wir uns ein paar so Punkte von ihm an. Es geht um Josef. So eine kleine Zusammenfassung von Josef. Nimm deine Situation an, wie sie ist. Josef hat es auch getan. Nimm deine Situation zunächst mal an, so wie es ist. Wenn wir in einem täglichen Kampf sind, ob das Arbeit oder Freizeit und alles ist, dann ist es ganz schwer gesagt, nimm deine Situation so an, wie sie ist. Wenn wir aber in einer guten Arbeit mit einem guten Chef und alles läuft wunderbar, dann ist es immer ganz einfach zu sagen, ja, nimm doch deine Situation an, wie sie ist. Aber wir wissen ja alle, es hat immer mal Herausforderungen. Ob das jetzt der Lehrer ist, der mir immer so komische Aufgaben gibt, oder ob das mein Chef ist, der mir immer nur mir diesen Scheißjob gibt. Und die anderen haben es immer gut. Die anderen bekommen immer die schöne Arbeit. Nur ich bekomme immer den Scheißjob. Nur ich soll immer diese Überstunden machen. Was hat der eigentlich gegen mich? Und wenn wir in solchen Situationen drinstecken, dann könnten wir zum Beispiel mal an den Josef denken. Wie war das so mit dem Josef? Also zunächst hatte Josef mal eine richtig coole Kindheit. Er war mal der Lieblingssohn, ihm ging es gut. Er hatte, so steht geschrieben, mal immer die besseren Klamotten. Das interpretiere ich jetzt einmal. Also er hat so einen tollen Mantel geschenkt bekommen. Er hatte die besseren Klamotten und seine Brüder, die waren immer so ein bisschen neidisch auf ihn. Klar, auf den Lieblingssohn ist man immer ein bisschen neidisch. Wenn man jetzt, dass er als Bruder ist und der wird immer ein bisschen bevorzugt und vielleicht nicht immer nur ein bisschen, sondern ein bisschen stärker, dann werden wir irgendwie ein bisschen neidisch. Und was haben die Jungs gemacht? Die haben ihn erstmal verkauft. Ist mal in die Grube geworfen und dann wurde er erstmal verkauft. Zack, sitzt er da, ihm ging es gut und dann sitzt er erstmal in der Grube, wird verkauft, ist Sklave. Wunderbar. Josef sitzt dann erstmal so drin mit dem Potiphar und sagt, okay, jetzt bin ich erstmal Sklave. Und jetzt, wenn wir uns da mal so reinversetzen würden, zuerst geht es uns gut, alles ist wunderbar, und dann sagst du mal Sklave. Wie geht es uns da als Sklave? Also mal so ein paar Grundregeln zum Sklaven. Wie ist es so mit den Arbeitsplatzvorschriften? Sehr easy als Sklave. Wie ist es so mit der Arbeitszeitregelung? Ganz hervorragend, oder? Wunderbar. Wie ist es so mit den Kündigungsmöglichkeiten? Vorhanden, oder? Einmal per Ende leben. Ja, das sind deine Kündigungsaussichten, aber sonst Urlaubsansprüche, Weihnachtsgeld, all diese Dinge, all diese Leckereien, das ist einfach erst einmal null. So, und vor der Situation steht jetzt der Josef und sagt so, und jetzt hat einmal loslegen, oder? Welche Motivation hat er denn? Denn die Chance, aus diesem Sklavenleben rauszukommen, per Ende leben, ja, genau einmal. Aber was hat er gemacht? Er hat gestartet mit Awad, oder? Er hat Awad gemacht. Er hat einfach mal seinen Job getan. Er hat gesagt, okay, ich bin jetzt hier. Er hat da nicht angefangen, hat rumgejammert von früh bis spät und hat sich beschwert. Du, was ist eigentlich mit meinem Weihnachtsgeld? Wann habe ich endlich mal Urlaub? Und ich mag jetzt aber Abendessen und meine 8 Stunden sind jetzt vorbei und jetzt bin ich mal dran. Hat er so gestartet? Chancenlos. Hätte er so gestartet, wie hoch wären die Chancen gewesen, dass ihn Potiphar an die Position stellt, wo er dann war? Wir wissen das alle. Er war dann der wichtigste Mitarbeiter und Potiphar hat ihm alles übergeben, dass er sich um alles kümmert. Und wenn das ein rechter Jammerer gewesen wäre, ein Beschwerer, ein Beschwerdeführer, einer, der ganz genau auf die Uhr schaut und sagt, so, 8 Stunden vorbei, jetzt erreicht's aber. Jetzt beginnt mein Leben, jetzt mache ich mal was. Keine Chance, dass er in diese Position gekommen wäre. Aber auch keine Chance, dass ihn Gott in diese Position hineingebracht hätte, oder? Also ich glaube schon, dass sich Josef beschwert hat. Ich glaube schon, dass er im Zwiegespräch mit Gott war und gesagt hat, weißt du was, Gott, ich finde das jetzt ja nicht ganz so cool. Und ich glaube, das ist okay, wenn wir da im Gebet sind und wenn wir da mit Gott sprechen und sagen, du, das oder das, das käst mir jetzt schon an. Das ist jetzt echt mal uncool. Aber sollen wir diese Haltung der Beschwerde in jeden einzelnen Arbeitstag mit reinnehmen, von Montag früh bis Freitagabend? Ist das im Sinne unseres Herrn? Das ist so die Frage. Und was macht Gott damit? Josef hat sich seine Situation nicht ausgesucht. Er hatte keine freie Berufswahl in diesem Sinn. Er war jetzt erstmal in dieser Situation drin und hat sich gekümmert und hat das Beste daraus gemacht. Er hat seinen Gottesdienst gemacht, von früh bis spät. So wie es dann später Jesus gesagt hat, wie ein Sklave in Lukas 17. Ich habe getan, was ich zu tun schuldig bin. Josef hat aufgrund seiner Einstellung Gutes erlebt. Er konnte schalten und walten. Er konnte den Laden führen vom Potiphar. Er konnte es richtig gut machen. Aber am Ende konnte er aus seiner Situation trotzdem nicht raus. Er war am Ende trotzdem immer noch Sklave. Keine Chance, da wirklich auszubrechen. Aber Gott konnte ihn gebrauchen. Dann schreibt die Bibel aber auch, dass er ein besonders schöner Mann war. Und da kommen dann wieder die Frauen ins Spiel. Die Frau von Potiphar, die kommt da ins Spiel und die sagt, oh, coole Sache, wir haben einen coolen Sklaven. Ich habe mich verliebt in den, komm mal zu mir. Was sagt Josef dazu? Nö, keine Chance. Er sagt, ich werde doch nicht gegen Gott oder gegen Potiphar sündigen. Also er hat da diese beiden Blickwinkel gehabt. Und er hat es nicht getan. Und zack, wird aber alles schon wieder umgedreht. Und Josef sitzt wo? Erstmal wieder im Knast. Er hat sich also hochgearbeitet, könnte man so sagen. Und dann ist eine kleine Situation und zack, sitzt er wieder im Knast. Ohne Anwalt, ohne Rechtsprechung. Ohne Begründung, einfach mal zack. Er hat nichts falsch gemacht. Sitzt aber dann wieder mal ganz unten. Und da können wir so zusammenfassen. Lieblingssohn? Alles gut. Sklave? Oberster der Sklaven? Und dann zack, wieder mal im Knast. Reicht erstmal, oder? Reicht doch. Irgendwann reicht's. Jetzt kann auch Josef mal genug haben, kann sich dann auf seine Pritsche, wenn vorhanden, im Knast hinsetzen und kann sagen, reicht. Nochmal, hier jetzt von 0 auf 100, nö, das ist nicht mein Ding. Ich habe keine Lust. Und ich kann mir schon gut vorstellen. Und das ist auch, glaube ich, für jeden von uns, und das ist ganz normal menschlich, dass man da erstmal ein paar Tage dann so auf seiner Pritsche sitzt und sagt, Mist, das habe ich falsch gemacht. Warum das Ganze? Dass man hier wirklich auch in diese Fragestellung reingeht, warum das Ganze? Aber wenn Josef hier drin geblieben wäre, was wäre dann gewesen? Dann wäre er erstmal da drin gewesen und geblieben, und zwar für alle Zeit in seinem Knast, in diesem Knast. Was hat er aber eher gemacht? Awad. Er hat gestartet. Awad. Gearbeitet, hat seinen Job gemacht. Und hat dabei Gott angebetet. Er hat dabei Gott gedient. Denn auch hier die gleiche Situation. Der Oberste vom Gefängnis. Wenn jetzt da Josef ein rechten Jammerer, ein rechten Motzer gewesen wäre. Keine Chance, dass der ihn irgendwie eine Stufe nach oben gegeben hätte. Aber im Gegenteil. Josef war dann einer, der gleich nach dem Gefängnisleiter der Oberste war, der sich um alles gekümmert hat. Und der Gefängnisleiter hat sich um nichts mehr gekümmert. Er hat nicht mal dabei nachgeschaut, ob denn Josef das alles richtig macht. Weil er einfach vertraut hat, weil er gesehen hat, Josef macht seinen Job richtig gut. Und an die Situation, an die Position konnte Josef doch auch nur dann hinkommen, wenn er sagte, okay, da ist was zu tun, ich tue das jetzt einfach. Wenn er also Arbeit gesehen hat, wenn er Arbeit angenommen hat. Ich weiß nicht, ob der Gefängniswärter, der Oberste da, ihm immer die Arbeit angeschafft hat. Ich glaube eher, dass es umgekehrt war, dass Josef die Arbeit gesehen hat. Dass er gesehen hat, du, wenn ich das mache, dann läuft es besser. Wenn ich es so mache, dann läuft es besser. Ich glaube, so kam dieses Vertrauensverhältnis zwischen dem Obersten, der Gefängniswärter und dem Josef überhaupt zustande, dass der Gefängniswärter nämlich überhaupt nicht mehr nachgeschaut hat, was macht der Josef eigentlich? Wie gut macht er seinen Job? Josef bekommt dann wieder einen Lichtblick. Dann kommen zwei Jungs vom Pharao in den Knast, die haben Träume. Josef hatte die Gabe, dass er Träume deuten konnte. Er hat dann diese Träume gedeutet und dann diesen Mundschenk eben auch und Mundschenk voller Freude. Oh ja, du, ich hol dich hier raus. Ich bin der Mundschenk, ich habe ja was zu sagen. Ich hol dich hier vom Knast raus. Und ich kann mir vorstellen, Josef sagt, oh, coole Sache, jetzt kommt's. Jetzt endlich Ende vom Knast. Jetzt kann ich auch wieder raus, kann ich wieder in Freiheit kommen. Aber ich denke mir so, nach kurzer oder mittlerer Zeit hat Josef realisiert, das war nichts. Der holt mich nicht. Das waren nur Sprüche. Und ich interpretiere oder ich sage jetzt etwas, was so nicht in der Bibel steht, aber es könnte sein, dass Gott zum Mundschenk wirklich gesagt hat, du, hol den Josef. Hol den Josef aus dem Gefängnis raus. Und dass er ihm das immer wieder gesagt hat, das könnte schon sein. Aber Gott hat jedem Einzelnen von uns einen freien Willen gegeben. Auch wenn Gott zu dir sagt, mach dies oder mach jenes, du kannst dich mit freiem Willen dagegen entscheiden. Vielleicht war es bei dem Mundschenk so, dass er sich einfach dagegen entschieden hat, dass er gesagt hat, weißt du was, der Josef, das interessiert mich überhaupt nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Natürlich habe ich gesagt, ich hole den raus. Und ich denke auch immer mal wieder, weil er hat ja da irgendwie schon mir den Traum gedeutet und das war alles ganz gut. Er hat sicher öfter an den Josef gedacht. Er hat sicher auch öfter daran gedacht, ihn rauszuholen, aber er hat sich einfach dagegen entschieden. Er hat gesagt, den Josef, den sehe ich nie wieder. Der wird da im Gefängnis bleiben und da ist er sicher und ich werde den nie wieder sehen und ich werde durch ihn selbst, werde ich nie wieder erinnert, welches Wort ich ihm gegeben habe. Aber unser Herr und Gott ist davon nicht abhängig, ob jetzt dieser einzelne Mensch was tut oder nicht tut. Unser Herr hat einen anderen Weg gefunden, Josef aus dem Gefängnis rauszuholen, auch wenn es der Mundschenk, obwohl er es zugesichert hat, nicht getan hat. Was erwartet Gott eigentlich von uns? Was erwartet Gott von uns an unserem Arbeitsplatz? Egal, ob wir jetzt einen Arbeitsplatz haben, wo wir von 8 bis 16 Uhr arbeiten, ob wir Hausfrau sind, ob wir mit der Kindererziehung betreut sind, ob wir in der Schule sind, ob wir Student sind, ob wir an der Kasse sitzen, ob wir Manager sind, vollkommen egal. Was erwartet Gott als erstes von uns? Dass wir evangelisieren? Als erstes? Dass wir nicht stehlen? Dass wir unseren Chef nicht betrügen? Dass wir uns bei unserer Arbeit nicht den ganzen Tag, ich sage immer, rumbolzen? Also nichts tun und versuchen irgendwo sich durch den Tag durchzuschummeln. Also ich glaube, das allererste, was unser Herr von uns in unserer Arbeit, in unserer Arbeitszeit, bei unserer Aufgabe, die wir zu erfüllen haben, ob als Student oder als Schüler, egal was, dass wir arbeiten. dass wir Erwart machen. Dass wir einfach nur Erwart machen. Also, dass wir unseren Job machen, dass wir unsere Aufgabe erfüllen, dass wir einfach durch das Erfüllen unserer Aufgabe Gott anbeten und ihm die Ehre geben dabei. Das glaube ich. Ich mag noch mal zurückkommen, ganz auf den Anfang. Wie war das eigentlich mit dem Sündenfall? Adam und Eva sitzen da im Paradies und machen auch ihren Job. Machen ihren Job voll Freude. Wir wissen alle, dass ein paar Seiten später, wenn wir in der Kinderbibel dann wieder die Bilder anschauen, dass dann, je nach Kinderbibel, irgendeiner da ist, der sein Pflug in der Hand hat und der mächtig schwitzt und der richtig Stress hat bei seiner Arbeit. Also Arbeit ist komplizierter geworden. Arbeit ist schwierig geworden. Arbeit, ja, ist auch anstrengend geworden. Aber das liegt nicht unbedingt an unserem Chef, das liegt nicht unbedingt an der Arbeit an sich, sondern es liegt einfach daran, dass wir in dieser Welt leben. Es ist einfach so. Arbeit ist ein Stück weit anstrengend geworden, es ist schweißtreibend geworden. Arbeit war im Paradies ein Genuss. Das hört sich doch mal gut an. Das war ein richtiger Genuss. Heute nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr immer. Aber wenn wir Jesus mit in unsere Arbeit mitnehmen, wenn wir ihn mitnehmen bei der Aufgabe, die wir zu erfüllen haben, wenn Jesus dabei ist, wenn unsere Aufgabe, die wir erfüllen, wenn das unser Erwart ist, dann, glaube ich, wird es so sein, dass wir weder zu wenig arbeiten, noch dass wir zu viel arbeiten. Ich glaube, dann ist ein Burnout ausgeschlossen. Wenn wir einfach mit ihm das Ganze machen. Dann kann Arbeit kein Götze sein. Wie ging es mit Josef weiter? Weil Josef beständig sein Bestes gegeben hat, wurde er der Zweithöchste im Land. Nun sage ich nicht, weil jetzt ich oder du oder er nicht Zweithöchster war, du machst dein Erwart nicht. Stimmt nicht. Und alle, die Zweithöchste im Land sind, sind ja auch nicht diejenigen, die nur Gott dienen. Aber ich glaube eins, dass wenn wir einfach unseren Job machen, wenn wir ihn gut machen, wenn wir unser Erwart haben und mitnehmen, dass wir dann so innerlich gefühlt die Zweithöchsten im Land sind. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir ein gutes Gefühl haben dabei, bei dem, was wir tun, damit eben Burnout ausgeschlossen ist. Damit wir nicht nur auf den Freitagnachmittag hinarbeiten die ganze Woche. Damit wir uns freuen auf Montag früh, wenn der Wecker klingelt. Denn es ist doch nicht so blöd, wenn ich mir am Sonntagabend auf Montag früh nicht freue. Finde ich. Weil dann ist es am Montagabend ja genau das Gleiche. Du freust dich nämlich nicht auf Dienstag und nicht auf Mittwoch und nicht auf Donnerstag. Man darf sich freuen an jedem einzelnen Abend, dass der nächste Tag wieder kommt. Was bleibt? Was bleibt am Ende dieser vielen Worte, die ich zu euch gesprochen habe? Viele davon kanntet ihr. Und für viele von euch, wahrscheinlich für alle, ist das einfach nur so eine Erinnerung. Und das soll es sein. Eine Erinnerung. Was bleibt? Prüft alles und behaltet das Gute. Was heute für euch Gutes mit dabei war, das nimmt mit. Das nimmt mit für morgen früh, das nimmt mit in die ganze nächste Woche und für jeden einzelnen Tag. Amen.